Das war ein unbeschreibliches Gefühl. Das war so krass. Das waren alle Emotionen, die man irgendwie nur fühlen konnte. Wir haben auch gesagt, später in den Interviews, wir haben uns gefühlt, als wären wir betrunken irgendwie, weil man wie so einen Rausch hatte. Weil es ist einfach so das Ziel, worauf man jahrelang hingearbeitet hat. Das war immer das große Ziel Olympia. Und dann auch noch Gold zu gewinnen, ist natürlich phänomenal bei den ersten Olympischen Spielen. Und ja, man sieht einfach, wo kommt man her, was hat man dafür alles gearbeitet, und dann ist das irgendwie pure Freude, Glückseligkeit, und wir haben uns so gefreut, wir waren richtig, ja, richtig drüber auch, also wir waren so richtig hyped, wir konnten das gar nicht auch erstmal so irgendwie fassen, und es war einfach so krass.
More than sports, we uncover the mental game behind peak performance. Join us and get ready for the stories of transformation and greatness, powered by MindAct.
Laura, auf deinem Instagram-Account steht Olympic Champion, two times World Champion, and sometimes I still fall on my head with 140 kilometers an hour. This is how I learn, crow and win again. Wie fühlt es sich an, mit 140 km/h auf deinen Kopf zu fallen?
Nicht schön, so viel kann ich schon mal sagen. Also es gibt definitiv angenehmere Sachen. Ja, es ist schon sehr hart, weil ich als Pilotin habe natürlich immer meinen Kopf draußen im Bob quasi. Ja, ich bin Bobfahrerin, genau. Und wenn wir dann stürzen und auf der Seite landen, dann ist das unschön, weil mein Kopf dann zwischen Bande, Bob und Eis ja irgendwie hin und her geschleudert wird. Und ja, so ein Sturz ist nie schön, aber er lässt einen definitiv wachsen und lernen, weil das möchte man in Zukunft dann vermeiden.
Wie sehr, ich meine, du hast natürlich jetzt auch ein bisschen Erfahrung gesammelt, wie sehr schwingt so unterschwellig trotzdem so diese Angst vor einem Sturz mit? Oder ist das was du mittlerweile gelernt hast, wirklich so komplett auszublenden?
Also man hat eigentlich in der Regel keine Angst mehr, sondern nur Respekt. Also eine gewisse Portion Respekt fährt jedes Mal mit. Aber ich muss schon sagen, dass gerade die ersten Fahrten nach so einem Sturz extrem challenging sind, vor allem halt eben mental. Man weiß eigentlich, okay, man hat es schon mehrere hundert Mal sturzfrei diese Bahn heruntergeschafft, oder ja, auf jeden Fall mehrere Mal, und einmal ist es schiefgegangen, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass es nochmal passiert, aber es kann halt eben passieren. Und ich hatte das zum Beispiel auch schon mal auf einer Bahn, dass ich dann so eine Art Blockade wirklich in meinem Kopf hatte, dass ich die Kurve, ich bin mehrfach in der Woche in der gleichen Kurve gestürzt, und ich habe es einfach nicht verstanden. Und da ist dann schon die Angst groß, wenn man wieder hochgeht an den Start, weil man sich denkt, okay, ja, ich bin jetzt schon zum dritten Mal auf der Seite gelegen. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch machen soll und so. Und ich weiß noch, da war ich aber auch noch halt etwas jünger. Mich hat halt einfach alles überfordert, und ich habe diesen klaren Kopf nicht mehr bekommen und habe diese Kurve einfach in der Woche nicht verstanden. Und dann muss man auch irgendwann akzeptieren, okay, vielleicht ist es jetzt gerade nicht der Zeitpunkt, jetzt wird es vielleicht nicht besser. Aber ansonsten ist es eigentlich schon so, dass man nach dem Sturz direkt wieder hochgehen soll und wieder fahren soll. Ist ja genauso wie, wenn man mal vom Fahrrad gefallen ist als Kind, dann soll man ja auch direkt wieder fahren, um halt nicht diese Riesenangst zu entwickeln. Aber ja, trotzdem kann es manchmal ganz schön hart sein.
In dem spezifischen Fall, wo du gerade gesagt hast, du hattest diese Blockade, war es dann wirklich so, dass du gesagt hast, okay, es hat gar nicht funktioniert und dann irgendwann später bist du wieder an dieselbe Bahn gekommen und plötzlich ging's?
Genau, das war tatsächlich damals bei meiner ersten Weltmeisterschaft 2020 in Altenberg auf einer deutschen Bahn, auf der wir zuvor, meine Anschieberin und ich, die deutschen Meisterschaften gewonnen hatten. Das heißt, wir gingen da auch so als Mitfavoritinnen rein. Dadurch hatten wir uns erstmal das Weltcup-Ticket überhaupt gelöst, sage ich mal. Das war unsere erste Weltcup-Saison. Und ja, dann in dieser Woche ist super viel schiefgegangen. Meine Stammanschieberin Deborah Levy hatte sich verletzt, und ich war dann davon schon total durchs Häuschen, sage ich mal, also komplett durcheinander. Dann kamen wir zum ersten Training an die Bahn. Da waren schon total viele Zuschauer an der Bahn. Das kannte ich so auch gar nicht. Sonst im Training sind da nie Menschen. Und ich habe mich direkt so beobachtet gefühlt, unter Druck gesetzt gefühlt und wollte unbedingt performen. Und dann ist es auch so gewesen, dass wir direkt im ersten Training gestürzt sind. Ich musste mich dann ja auch über Nacht für eine Ersatzanschieberin entscheiden und so weiter. Ich war eigentlich beim Training schon gar nicht ganz bei der Sache, hatte dann sogar noch kurz vorm Training ein Interview, Autogrammanfragen und so weiter. Also es war alles total viel. Im Nachhinein ist man da natürlich schlauer. Ich habe da total viele Fehler gemacht. Ja, und bin dann da halt in der Woche gestürzt, dann im Training halt zweimal und im Endeffekt dann auch bei der Weltmeisterschaft. Beim zweiten Rennlauf sind wir dann auch gestürzt, leider. Und da war es halt einfach so, ich habe diese Kurve, das war damals in Altenberg im Kreisel, ich habe es einfach nicht verstanden. Ich bin davor schon tausendmal da runtergefahren und es ist auch generell eine schwere Kurve. Altenberg ist eine der schwersten Bahnen der Welt, aber ich habe es ja schon so oft geschafft, aber ich habe das in dieser Woche einfach nicht zusammenbekommen, weil so viele externe Faktoren auf mich eingeprasselt sind, die mir alle so ein bisschen den Fokus geraubt haben. Und am Ende habe ich, glaube ich, mir selbst auch gar nicht mehr vertraut und einfach so gedacht, naja, wie soll das denn jetzt gleich klappen? Das ist ja gerade auch schon schief gegangen und habe mir das selbst nicht mehr zugetraut. Und dann musste ich da abreisen mit dem Sturz bei der WM, wissend, dass die Saison jetzt eigentlich zu Ende ist und ich auch nicht nochmal die Chance bekomme, in dieser Saison in Altenberg zu fahren. Und dann war es so, dass im Sommer die Mitteilung kam, okay, nächstes Jahr wäre ja eigentlich die Weltmeisterschaft in Lake Placid in den USA, aber aufgrund von Corona wird sie wieder nach Altenberg verlegt. Und da war ich so, das muss doch jetzt ein schlechter Scherz sein, ich will da nicht nochmal eine WM fahren. Aber am Ende des Tages habe ich mich da in diesem Sommer sehr viel mental auch mit dem Sturz auseinandergesetzt, das Ganze aufarbeitet, mich da halt extrem weiterentwickelt, viel gelernt, mir viel Wissen angeeignet über die Kurve, mit vielen Leuten gesprochen und kam dann in der darauffolgenden Saison wieder nach Altenberg, hatte gar keine Probleme mehr und habe dann bei der Weltmeisterschaft 2 Bronzemedaillen gewonnen.
Super spannend. Ich hatte gerade 2 Gedanken im Kopf. Erstens, ich bin übrigens in Altenberg aufs Gymnasium gegangen, also ich kenne bestens die Strecke und die Bedingungen und ich finde es super spannend, dass gerade die Bahn natürlich immer wieder für so viele Stories sorgt, weil tatsächlich unter anderem auch Jonas, mein Buddy und Mitgründer hier bei Mindeck, der sitzt gerade hier im Hintergrund und hört beim Interview zu, ist im letzten Winter das erste Mal als Anschieber auch mit im Bob gewesen und ist tatsächlich dann auch in Altenberg gestürzt und irgendwann dann im Krankenhaus gelandet und hat da sozusagen auch seine eigene Story erlebt. Und jetzt ist genau auch das, was du sagst, bei dir. Und auf der anderen Seite, der zweite Gedanke, den ich hatte, war so dieses, man sagt immer so schön, das Leben stellt dir immer wieder dieselben Aufgaben, bis du sie gelöst hast. Und das ist ja so genau dieses, hey, du hast die Aufgabe in Altenberg nicht gelöst, also wird die WM jetzt nicht in Lake Placid stattfinden, sondern wir packen die wieder nach Altenberg, damit du da nochmal hingehen darfst, um die Challenge zu meistern.
Ja, voll. Also es war wirklich genau das. Im ersten Moment war ich so, das kann doch nicht wahr sein. Oh nein, ich habe gar keinen Bock da drauf und so weiter. Und dann dachte ich mir irgendwann so, ja, aber das ist genau die Challenge, die ich jetzt brauche. Ich muss nochmal nach Altenberg und ich muss jetzt mir selber auch zeigen, dass es auch klappen kann. Und da war ich eigentlich dann im zweiten Moment total dankbar darüber, dass die WM dort nochmal stattgefunden hat und ich nochmal die Chance bekommen habe.
Gibt es in solchen Momenten, gerade wenn du dann in so einer Saison, wie du vorhin gesagt hast, nicht die Möglichkeit hast, nochmal dahin zu gehen, nicht das nochmal auszubessern, auch die Gedanken, dass du halt wirklich dann anfängst, irgendwie deine eigenen Qualitäten in Frage zu stellen, gerade wenn es in so einer Situation, in so vielen Läufen auf so einer Bahn dann nicht funktioniert?
Ja, das war schon, muss ich sagen, eine echt sehr harte Situation für mich. Ich war da auch, ja, auch mental dann nicht in so einer guten Verfassung, weil es genau das war, dass ich gedacht habe, so, ey, ich fahre jetzt eigentlich schon ein paar Jahre Bob und ich habe es jetzt hier einfach überhaupt gar nicht hinbekommen. Jetzt habe ich keine Ahnung, wie das nächste Saison sein wird. Wenn ich da wieder hingehe und so, da fängt man auf jeden Fall an sich zu zweifeln, weil das einfach ja so die ungünstigsten Situationen waren, die hätten zusammenkommen können. Einfach Saisonende, Sturz, nicht nochmal die Chance dort zu fahren und so weiter. Das war schon sehr ungünstig, aber dadurch, dass ich das dann auch wieder geschafft habe, hat es einem eigentlich gezeigt, okay, wenn ich selbst das schaffen kann, sag ich mal, mit so einer langen Pause dazwischen, dann brauche ich mich jetzt während der Saison, wenn irgendwann nochmal was passieren sollte, gar nicht stressen.
Ja, okay, got it. Hast du an irgendeinem Punkt in der Journey dann auch angefangen, mehr an diesem mentalen Bereich für dich zu arbeiten? Oder ist das was für dich so durch die eigene Entwicklung, Erfahrung sich auch ein Stück weit ergeben hat?
Nee, ich habe vor allem nach der Saison mit dem Sturz in Altenberg und so mit einer Mentaltrainerin auch angefangen oder mit einer Sportpsychologin am Olympiastützpunkt damals angefangen zusammenzuarbeiten und generell mache ich seitdem auch sehr viel selber und habe mich einfach, ja, das war so ein bisschen der Auslöser dafür, würde ich sagen, dass ich auch angefangen habe, mich sehr mit dem mentalen Bereich auseinanderzusetzen. Ich wusste schon immer eigentlich auch die Wichtigkeit dessen. Ich hatte auch schon damals in der Schule Psychologie. Ich habe studiere ja auch was mit, also ich studiere Wirtschaftspsychologie. Deswegen, ich kenne mich in dem Bereich schon aus, aber so am Ende des Tages hat man doch immer viele andere Faktoren, wo man denkt, das ist jetzt gerade wichtiger oder so. Aber das ist einfach nicht so, sondern das Mindset muss on point sein. Das Mentale ist so wichtig, auch in so einer Sportart. Das darf man nie vernachlässigen.
Ich finde es super spannend, was du gerade nochmal angesprochen hast, weil ich finde, das ist so ein bisschen ein Muster, das sich bei ganz, ganz vielen Athleten, Athletinnen erholt, auch was ich irgendwie in meiner Arbeit in den letzten Jahren gesehen habe, dass so dieses Bewusstsein voll da ist, wie du gesagt hast, hey, du weißt voll, der Kopf, extrem wichtiger Faktor, und trotzdem fällt es erstmal so ein Stück weit hinten runter, weil du dich auf andere Bereiche konzentrierst, bis zu dem Punkt, wo du merkst, ah shit, jetzt wird der Kopf der limitierende Faktor und jetzt muss ich anfangen, was dafür zu tun. Glaubst du, dass es für dich einfacher gewesen wäre, rückblickend schon früher damit zu beginnen?
Ja, ich sag mal so, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber es hätte definitiv geholfen, weil in dieser Woche damals so viele Faktoren zusammenkamen, die man hätte vermeiden können. Also es war auch dieses, okay, meine Stammanschieberin ist jetzt krank und es kann nicht mit antreten. Ja, okay, aber warum bricht da jetzt eine Welt für mich zusammen? Es ist natürlich schöner, mit ihr zu fahren, weil mit ihr bin ich zusammen groß geworden, dann sag ich mal im Sport, und natürlich hätte ich das gerne mit ihr gemacht, aber das ist halt eben der Sport und darauf muss man eigentlich vorher auch vorbereitet sein, dass sowas passieren kann. Und ich war es einfach nicht. Ich war nicht vorbereitet. Für mich war von Anfang an klar, wir fahren zusammen die WM. Und hätte ich mich da zum Beispiel auch schon darauf vorbereitet, dann hätte mich das schon mal nicht so aus der Bahn geworfen. Weil das war für mich wirklich so das Allerschlimmste, so ja und jetzt und hier und da. Und dann habe ich da noch ewig hin und her gerungen, mit wem ich jetzt dann fahren soll. Habe mich dann entschieden, hatte dann super Mitleid mit der, gegen die ich mich entschieden hatte. Habe das die ganze Zeit noch mitgenommen in meinem Kopf. So, nein, ist die jetzt wohl traurig? Ist die sauer? Wie geht es ihr? Und habe ich die richtige Entscheidung getroffen und so weiter. Und da fing das Ganze eigentlich an, dass ich da so ein unnötiges Gedankenkarussell aufgebaut habe, was man hätte vorher vermeiden können. Weil man muss im Sport davon ausgehen, dass was schief gehen kann. Und man darf sich nie irgendwie zu fest auf irgendein bestimmtes Ziel freuen, sag ich mal. Also im Sinne von, es kann halt leider vorher nochmal eine kurzfristige Planänderung geben. Und da muss man halt auch so flexibel sein und die mitgehen. So, das wäre halt natürlich was mir geholfen hätte. Und dann auch im nächsten Schritt nach dem, also mich nicht so von diesen externen Faktoren so beeindrucken zu lassen. Es war ja wirklich dieses, dass da so viele Zuschauer an der Bahn waren, dann Autogrammanfragen, Interviews direkt davor und so. Da habe ich mich ja vollkommen aus der Bahn werfen lassen von auch. Das hat mich einfach zu sehr beeindruckt. Da habe ich zu viel Fokus drauf gegeben. Das war auch was, wo ich mich hätte darauf vorbereiten können. Und dann auch natürlich nach dem ersten Sturz, wie gehe ich dann damit um? Weil für mich war das dann so, als ich das erste Mal gestürzt bin, was ja eigentlich mal passieren kann, ja, ist ja klar, dass das jetzt passiert. Es ist ja auch alles schon sowieso kacke diese Woche. Das ist passiert, das ist passiert, das ist passiert. Jetzt kann ja gar nichts mehr klappen und so weiter. Und ich habe mich da so reingesteigert und einfach so, ja, den Kopf in den Sand gesteckt und den dann auch nicht mehr rausbekommen, so ungefähr.
Du hast vorhin das Jahr gar nicht erwähnt. War dieses Szenario in Altenberg vor dem Olympiasieg, ne?
Ja, genau, das hatte ich, glaube ich, eingangs gesagt, aber es war 2020. Ja, und dann war 2021 die WM, wo ich dann zweimal Bronze gewinnen konnte, und 2022 war ja dann Olympia. Ja,
ja, okay, alright. Was glaubst du, vielleicht so ein bisschen den Bogen zu schlagen, dann auch in Richtung dem, was danach für dich natürlich auch an Erfolgen kam. Wie wichtig war beispielsweise für dich so eine Erfahrung wie das in Altenberg, wo wir jetzt drüber gesprochen haben, oder generell auch so eine Saison, die dann vielleicht aufgrund auch der Erfahrung, des Alters, das du hattest, der bisschen Überforderung, die du gerade angesprochen hast, für dich super wichtig, um dann später überhaupt die Erfolge feiern zu können, die du gefeiert hast?
Das war extrem, extrem wichtig. Ich bin also im Nachgang super dankbar für diese Erfahrung, weil ich halt einfach gemerkt habe, okay, wenn man seinen Fokus auf all die negativen Dinge und sowas legt, ja, dann wird's auch negativ. Das Outcome wird dann negativ sein. Es hat mich super viel gelehrt und es hat mir auch vor allem bei den Olympischen Spielen geholfen. Denn da war es halt so, dass wir ja erst Monobob hatten und dann Zweierbob. Und im Monobob lief's für mich so nicht so gut, sage ich mal. Also ich bin im Endeffekt Vierte geworden. Das ist auch noch ein respektables Ergebnis, denke ich mal. Aber ja, ich lag nach dem ersten Lauf noch auf Silberkurs und so. Und dann hat es leider alles nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt hatte. Und dann war ich natürlich extrem traurig an dem Tag, aber für mich war direkt im Kopf so, du steigerst dich da jetzt nicht rein. Es ist jetzt ein blöder Tag, aber in 4 Tagen hast du 2er-Bob-Olympia. Und da möchtest du Gold gewinnen oder zumindest um eine Medaille mitkämpfen. Und deswegen gibt es jetzt keinen Raum. Also es gibt den Raum jetzt kurz für die Trauer, aber ab morgen ist auch wieder gut. Und dann ist der Fokus auf was Neues. Weil wenn du jetzt wieder das Gleiche wie in Altenberg machst und alles Negative nur siehst und anziehst, dann wird's nicht klappen. Und so, das hat mir extrem geholfen. Ich konnte das super trennen. Und für mich war ab dem nächsten Tag, okay, Fokus jetzt auf das nächste Ziel, auf 2er-Bob. Und ja, da konnten wir ja dann auch gewinnen.
Sehr cool. War es wirklich so, einfach so ein Stück weit, sag ich mal, so diese mentale Entscheidung, okay, ich beschäftige mich jetzt gar nicht mehr länger damit und ich richte jetzt wirklich so ganz konsequent den Fokus nach vorn, was dir geholfen hat? Oder gab es da im Background noch irgendwie die ein oder andere Übung, die du für dich gemacht hast?
Nee, es war wirklich dieses, diesen Fokus zu switchen, sag ich mal. Ich habe mir, wie gesagt, an dem Tag, wo das dann war, mit dem Monobob noch den Raum auch gegeben, da war ich dann noch traurig und so weiter, aber am nächsten Tag war direkt Fokus auf das neue Ziel. Ich habe dann quasi alle meine Ressourcen mir nochmal aufgeschrieben auch und hey, jetzt gehen wir im Team an den Start mit Debbie, mit meiner Stammanschieberin und wo kommen wir her, was haben wir vor, alle stehen hinter uns, es passt alles, das Material stimmt, die Trainer haben uns bestens vorbereitet, die Bahn liegt mir eigentlich und jetzt muss ich es nur noch abrufen eigentlich und ja, wie gesagt, habe mich da auf all das Positive fokussiert und auf das, ja, was wir an Ressourcen haben und dann ging es im Endeffekt irgendwie ganz leicht von der Hand auch.
Was geht dir in so einem Moment, letzter Lauf, Olympiafinale, durch den Kopf, wo du weißt, okay, wir müssen jetzt einfach nochmal hier einen richtig guten Lauf runterbringen und dann haben wir unser Ziel erreicht und können eine richtig fette Party feiern. So, was geht dir in dem Moment durch den Kopf?
Ja, das ist auch immer sehr schwierig. Man darf sich halt von der Größe dieses Events, sag ich mal, auch nicht zu sehr aufbauschen lassen. Denn am Ende des Tages kann auch in so einem 4. Lauf noch alles schief gehen. Und deswegen habe ich eigentlich vorher auch gesagt, also haben meine Anschieberin und ich uns eigentlich gegenseitig gesagt, okay, wir gehen jeden Lauf an, als wäre es der erste, als würde es wieder bei null losgehen. Und natürlich lässt sich leichter fahren, wenn man im 4. Lauf ist. Man weiß, man hat einen sehr angenehmen Vorsprung, aber trotzdem haben wir gesagt, okay, es kann jetzt nochmal alles passieren, wir machen jetzt nochmal einen richtig guten Lauf und dann war ich auch extrem fokussiert und dann, weiß ich noch, kam ich aus Kurve 6 raus, das ist so ein Mitschlüsselfaktor der Bahn gewesen, wo danach eine Gerade kam und ich weiß noch, der Bob stand nach der Geraden, wir haben keine einzige Bande bekommen und sind in die nächste Kurve rein und da wusste ich eigentlich, okay, ich glaube, das ist jetzt Olympiagold und dann fiel es mir schon schwer, den Fokus noch bis zum Ende der Bahn zu halten, aber es hat ja dann noch geklappt.
Sehr cool. Was geht so in dir vor, dann in dem Moment, wo du über die Ziellinie fährst und weißt, okay, that's it?
Das war ein unbeschreibliches Gefühl. Das war so krass. Das waren alle Emotionen, die man irgendwie nur fühlen konnte. Wir haben auch gesagt, später in den Interviews, wir haben uns gefühlt, als wären wir betrunken irgendwie, weil man wie so einen Rausch hatte. Weil es ist einfach so das Ziel, worauf man jahrelang hingearbeitet hat. Das war immer das große Ziel Olympia. Und dann auch noch Gold zu gewinnen, ist natürlich phänomenal bei den ersten Olympischen Spielen. Und ja, man sieht einfach, wo kommt man her, was hat man dafür alles gearbeitet? Und dann ist das irgendwie pure Freude, Glückseligkeit und wir haben uns so gefreut, wir waren richtig, ja, richtig drüber auch, also wir waren so richtig hyped, wir konnten das gar nicht auch erstmal so irgendwie fassen und es war einfach so krass, das ist so ein unbeschreibliches Gefühl, das, ja, habe ich auch seitdem nicht mehr gehabt und kann man auch wirklich nicht so gut beschreiben.
Wie war für dich die Phase nach dem Olympiasieg? Also, warum ich das so spezifisch frage, ich habe vor 2 Wochen hier ein Interview gehabt mit Hanna Neisse, die bei denselben Olympischen Spielen auch das erste Mal Olympiasiegerin geworden ist, auch super jung. Und sie hat halt davon gesprochen, dass sie danach wirklich in ein krasses Loch gefallen ist, dass sie fast 1,5 Jahre mit sich rumgetragen hat, bevor sie sich dann auch nochmal Hilfe geholt hat von externen, um dann wirklich wieder so jetzt diese Leichtigkeit wieder zu finden, da rauszukommen aus diesem Loch. Und dass sie gesagt hat, sie hat sich lange Zeit da wirklich so komplett allein gefühlt und wusste gar nicht, wie sie mit all den auch vielen negativen Emotionen umgehen sollte und all dem, was ihr so ein bisschen über den Kopf gewachsen ist. Wie war es für dich nach den Olympischen Spielen und nach diesem krassen Erfolg auch?
Für mich war das, glaube ich, so ein bisschen verschoben. Und zwar war es ja so, dass als wir dann wiederkamen, war extrem viel Presse, viele Termine. Und das war schon sehr extrem. Das ist man so auch nicht gewöhnt. Klar, man hat immer mal Presse und Termine, aber nicht in dem Ausmaß. Ich glaube, ich stehe in mittlerweile 10 verschiedenen goldenen Büchern von irgendwelchen Städten, weil irgendwie gehörte ich plötzlich zu jeder Stadt. In Bochum, da habe ich ja mal studiert. In Unna, da bin ich aufgewachsen. Keine Ahnung, Dortmund, Winterberg, überall. Da war man auf ganz vielen Willkommensfeiern, ganz oft im Rathaus halt eingeladen. Dann waren super viele Termine, viele Pressesachen, Sponsoren-Sachen haben sich ergeben. Und es war eigentlich den ganzen Sommer nach Olympia ein richtiger Hype, den man auch irgendwo genossen hat, aber irgendwo muss ich auch sagen, hat das einem so ein bisschen diesen Raum zur Realisation genommen. Also zum Beispiel, ich sage mal, ich habe mir die Läufe von Olympia das erste Mal, ich glaube, ein halbes Jahr später oder so selber angeguckt, weil ich hatte gar nicht die Zeit dafür. Ist irgendwie immer von A nach B gependelt. Ich war nie länger als 5 Tage an einem Stück, an einem Ort in diesem Jahr. Bin viel rumgekommen, war dann auch noch viel im Urlaub. Also ich hatte irgendwie die ganze Zeit so ganz viele Highs, die darauf noch gefolgt sind, sage ich mal. Weswegen ich das erstmal gar nicht so realisiert habe. Und dann kam die nächste Saison. Und danach kam es dann erstmal bei mir. Also nach der darauffolgenden Saison, weil die Saison war zwar dann auch relativ erfolgreich danach, aber natürlich nicht so krass erfolgreich wie Olympia. Und auch eine andere mediale Aufmerksamkeit. Und danach in dem Sommer war es so dann bei mir, also jetzt letztes Jahr im Sommer quasi 2023, dass ich so dachte, und jetzt? So, also da war das bei mir so ein bisschen, dass ich so ein bisschen in so ein Loch gekommen bin, weil da diese ganze Welle und diese Euphorie so ein bisschen abgeschwächt ist. Und da war ich dann so, ja, was ist denn jetzt als nächstes? Das ist jetzt erstmal im Sommer, jetzt den ganzen Sommer trainieren und so weiter. Und das war bei mir so der zeitliche Raum, wie ich das so gespürt habe, ja.
Glaubst du, dass es für dich vielleicht, abgesehen von den ja super vielen Terminen und vielleicht auch ein bisschen der fehlenden Zeit, um da überhaupt das Ganze zu realisieren und zu verarbeiten, auch nochmal vielleicht einfacher war, dadurch, dass du eben jetzt nicht, wie beispielsweise in dem Beispiel, was ich erwähnt habe, von Hannah alleine warst, sondern auch Debbie an deiner Seite hattest, die ja quasi durch dieselbe Erfahrung durchgegangen ist?
Ja, genau. Ich glaube auf jeden Fall, weil wir hatten ja auch natürlich die ganzen Termine auch irgendwie zusammen und so weiter. Und deswegen war der Sommer bei uns relativ ähnlich, sag ich mal, nach Olympia. Und dann war es bei ihr nochmal eine Stufe krasser, dass sie sich dann nach diesem Sommer halt verletzt hatte und einen Knorpelschaden hatte und operiert wurde und quasi für sie klar war, okay, es wird gar keine nächste Saison jetzt gerade erstmal geben. Für sie war das dann noch extremer. Aber wir haben uns dann ja beide, sag ich mal, in der Situation gefunden danach, wo es dann so ein bisschen weniger aufregend war, das Ganze. Ja, das ist schon auf jeden Fall so eine sonderbare Situation, mit der man sich vorher gar nicht auseinandersetzt, weil man natürlich auch nicht weiß, was kommt überhaupt auf einen zu und dann, wie geht man damit am besten um, ne?
Wenn du für dich mal so die Saison vor Olympia und die Saison nach Olympia vergleichst, wie krass haben sich deiner Meinung nach so die externen Erwartungen verändert, aber vielleicht auch so die Erwartungen von dir?
Ja, das hat sich natürlich mittlerweile sehr geändert. Also man geht, wenn man in ein Rennen geht, dann wird auf jeden Fall eine Medaille vorausgesetzt. Also wenn man keine Medaille holt, dann war das aber ein richtig schlechtes Rennen. Das ist schon mal ganz klar. Und auch selber hat man mittlerweile leider einen sehr hohen Erwartungsanspruch, Erfolgsanspruch. Oder man erwartet halt einfach zu gewinnen, sag ich mal. Also ich bin mir schon dessen bewusst, dass man nicht jedes Rennen gewinnen kann, aber man möchte es irgendwie doch schon. Also ich sag mal so, in den Weltcups gibt es immer mal Bahnen, wo man weiß, okay, oder auch Phasen des Trainings, weil wir haben ja immerhin 16 Weltcuprennen, also 8 im Monobob, 8 im Zweierbob. Da ist schon klar, dass man nicht jedes Rennen gewinnt und man plant es auch im Training so, dass man seine gewissen Höhepunkte hat. Deswegen nimmt man da auch mal Ergebnisse mit. Aber das Endziel bei einer WM zu performen, das hat man dann ja natürlich schon. Und jetzt hatten wir dieses Jahr die Weltmeisterschaft in Winterberg auf unserer Heimbahn. Und ich habe das vorher nie so gesagt und ich würde das auch generell nie so sagen, aber ich habe das auch nicht so krass realisiert, aber ich hatte schon den Anspruch an mich, da im Zweier Bob Gold zu gewinnen. Und ja, was dann passiert, wir hatten in der ersten Woche Monobob und in der zweiten Woche Zweierbob. Und ich habe im Monobob ganz unerwartet für mich Gold gewonnen und bin dort Weltmeisterin im Mono geworden. Was für mich nicht so selbstverständlich war, weil ich im Mono eigentlich Defizite am Start habe im Vergleich zu den anderen. Und Winterberg ist eine Bahn, da kommt es schon sehr auf den Start auch an. Ja, und da war ich natürlich extrem happy und so weiter, habe aber das auch nicht zu extrem ausklingen lassen, sag ich mal, weil es war ja dann, stand ja noch der Zweierbob an und das war ja das eigentliche Ziel, da unbedingt Gold zu gewinnen. Und ja, dann sind wir mit 400stel Vize-Weltmeisterin geworden und ja, für mich ist da auf jeden Fall eine Welt erstmal zusammengebrochen, muss ich sagen, weil ich hatte da schon das Ziel, mit Debbie zusammen Weltmeisterin zu werden und ja, wir sind im Endeffekt Vize-Weltmeisterin geworden, was natürlich ein super Ergebnis ist, aber irgendwie merkt man, ja, man hat dann schon so einen hohen Anspruch an sich selbst, dass selbst das nicht mehr genug ist. Und da habe ich jetzt auch gemerkt, das darf so auch nicht sein. Also das Blöde in dem Moment war, dass wir uns selber nicht so ganz erklären konnten, okay, warum hat es jetzt nicht gereicht, weil wir eigentlich Top-Startzeiten und Top-Fahrten hatten. Es war wahrscheinlich am Ende des Tages auch irgendwie eine Materialentscheidung. Man weiß es jetzt auch nicht. Es ist jetzt aber auch vorbei. Deswegen bringt es auch nicht, sich noch ewig den Kopf darüber zu zerbrechen. Und es bringt auch nicht, sich ewig darüber zu ärgern. Und hätte, wäre, wenn. Es ist vorbei. Wir sind keine Weltmeisterinnen geworden. Und das ist auch okay so. Das hat aber auch seine Zeit gebraucht, bis ich das so akzeptieren konnte. Mittlerweile bin ich völlig fein damit, weil ich auch gemerkt habe, man darf nicht immer erwarten zu gewinnen, weil dann wird man nicht glücklich und dann kann man ja nie zufrieden sein, weil es ist einfach nicht so, dass man immer gewinnen wird. Und deswegen habe ich mich dann auch mal so gefragt, okay, warum mache ich denn das Ganze? Und ich mache es ja nicht nur für den Erfolg, sondern ich mache es auch einfach, zum Beispiel im Winterberg, es war so schön, es waren super viele Leute von uns da, Freunde, Familie, über 100 Leute waren nur von uns da und es war richtig cool, die Zeit mit denen zu genießen. Die kommen alle, feuern einen an, man weiß, man hat die im Rücken und es ist so schön, denen was zurückzugeben zu können mit den Rennen und die supporten einen immer so sehr. Und das ist natürlich ein Teil, warum ich es mache, dann auch für mich, um einfach ja ständig weiter zu wachsen, mich weiter zu entwickeln, an meine Grenzen zu gehen. Aber das kann ich auch ohne immer zu gewinnen. Na klar, man wäre nicht Leistungssportlerin, wenn man nicht gewinnen wollen würde, aber es geht halt eben nicht immer und man darf sein Glück halt nicht nur davon abhängig machen, von den ersten Plätzen, sag ich mal. Und das habe ich jetzt auch auf jeden Fall realisiert und gelernt.
Inwiefern ist es, also ich meine, es ist natürlich jetzt gerade auch was du für dich so ein bisschen gelernt hast, mitgenommen hast und jetzt vielleicht dann auch in der kommenden Saison implementieren darfst. Inwiefern hast du das Gefühl, dass es eine sehr schmale Gratwanderung ist zwischen, okay, sich nicht zu sehr in den Ambitionen, Erwartungen und großen Zielen zu verlieren, beziehungsweise auf der anderen Seite vielleicht aber auch nicht zu sehr in diese Perspektive reinzugehen, ja, ich mache das ja eigentlich nur, um mich weiterzuentwickeln und um Spaß zu haben und Freude zu haben, was ein super wichtiger Faktor ist, wissen wir beide, aber am Ende natürlich auch da so ein bisschen so auf diesem Drahtseil balancieren darfst, oder?
Ja, das ist eine extrem schmale Gratwanderung, wie du schon gesagt hast auch. Wie auch schon gesagt, als Leistungssportlerin ist es klar, dass man irgendwie gewinnen möchte. So, ne? Aber man darf halt, und das sollte auch das Ziel sein, und man sollte auch alles dafür geben, dass das nach wie vor, dass man das schafft. Man sollte athletisch alles machen, dass man da in der Lage zu ist. In der Bahn muss alles stimmen, das Material muss stimmen, mental muss alles stimmen. Und wenn alle Gegebenheiten on point sind, sag ich mal, dann kann das natürlich auch passieren, aber es gibt immer Faktoren, die man nicht beeinflussen kann, wie zum Beispiel die Konkurrenz, das Wetter, was auch immer. Und nur weil es dann wegen einem Faktor mal nicht klappt, darf man sich halt nicht gleich, ja, sag ich mal, schlecht fühlen oder seine Happiness davon abhängig machen, sag ich mal. Das darf halt einfach nicht passieren. Man darf sich nicht definieren lassen durch seine Erfolge oder eben Misserfolge. Und solange das nicht der Fall ist, ist ja auch alles okay. Also dann sollte man auch trotzdem weiterhin anstreben, gewinnen zu wollen und so weiter. Man darf sich halt, wie gesagt, nur nicht zu 100% davon definieren lassen.
Ich habe eine hypothetische Frage. Klar, du kannst dich jetzt nur so gedanklich da reinversetzen, aber der Gedanke kam mir gerade, als du da gesagt hast, man wäre nicht Leistungssportlerin, wenn man nicht gewinnen wollen würde. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich, glaube in jeder Sportart und auch natürlich bei euch im Bobsport, Athletinnen, Athleten, die gewinnen wahrscheinlich vielleicht im Laufe ihrer Karriere banal gesagt, vielleicht nie was, so im schlimmsten Fall. So, die landen nie bei einem großen Wettbewerb mal auf dem Podium. Die holen vielleicht nie einen Weltcup-Sieg, die gewinnen keine Olympiamedaille. Was glaubst du, wie es deinen Antrieb verändert hätte, wenn du in den letzten Jahren all diese Erfolge nicht gefeiert hättest und nicht gemerkt hättest, hey, du kannst auch wirklich regelmäßig gewinnen?
Das ist eine spannende Frage, weil es gibt wirklich viele, wie du auch schon meintest, die halt die Sachen nicht erreichen, und man setzt das mittlerweile schon so als selbstverständlich oder stellt das als selbstverständlich dar, was es natürlich nicht ist. Aber ich muss sagen, also ich bin natürlich, man weiß auch, die Bobfahrer in Deutschland, die sind oft erfolgreich, aber es kommt auch nicht von ungefähr. Und ich bin auch durch die Phasen gegangen, in denen ich keinen einzigen Erfolg hatte, in denen es halt einfach nur scheiße war, sag ich mal. Weil wenn man Bobfahren lernt, gerade als Pilotin, dann stürzt man halt eben ja auch öfter. Und es gab halt Jahre, da bin ich gar keine Wettkämpfe gefahren, da habe ich einfach nur das Bobfahren gelernt und so weiter. Und bin halt auch oft gestürzt. Dann hatte ich oft ganz lange Tage. Die Tage beim Bobfahren sind sowieso extrem zehrend. Lange Tage gehabt, wenig daheim gewesen, viele Sachen verpasst, auch in der Jugend. Und man hat halt immer so trotzdem diesen inneren Ansporn, so, mir macht das wirklich richtig viel Spaß auch, das Bobfahren, das Unterwegssein, mit den Leuten sein. Und das ist so dieser innere Ansporn, den man trotzdem hat. Trotzdem, natürlich stelle ich mir es auch schwierig vor, wenn man das dann ewig macht und nie Erfolge sieht. Das finde ich schon krass und auch bemerkenswert, dann trotzdem weiterzumachen, weil dann muss die Passion wirklich groß sein, sag ich mal, weil man schon auch viel aufopfert. Bei uns in der Sportart sind wir eigentlich quasi von Ende Oktober bis Ende März komplett unterwegs, Weihnachten vielleicht mal daheim, und es ist auch ein ganz schöner Kostenaufwand dann, gerade für die kleinen Nationen auch. Da muss schon eine große Leidenschaft, wie gesagt, dahinter stecken und ein großer Wille und vielleicht auch einfach ein großer Glaube an sich selbst, dass man es irgendwie noch schaffen kann oder schaffen wird. Und ich glaube, das sind so die Sachen, die einen generell auch so ja dazu bringen, am Ball zu bleiben. Also man muss sich selbst vertrauen, seinem Team, man braucht ein starkes Team, man schafft auch gar nichts alleine, das ist auch ganz klar gesagt. Ein starkes Team braucht man muss an sich selbst glauben und dann ja viel Willen, Motivation, Disziplin und Durchhaltevermögen.
Kurzer Hinweis für dich, bevor es mit dem Interview hier weitergeht. Wenn du deine mentale Stärke auf das nächste Level bringen willst und nicht nur in der Lage sein willst, konstant gute Leistungen zu zeigen, sondern dich dabei auch richtig gut fühlen willst und deine Journey genießen willst, dann check auf jeden Fall jetzt die Mindic Sports Membership. Du kannst noch heute starten für 1 €. Den Link dazu findest du direkt in den Shownotes oder unter mindic-sports.io.
Du hast von den Zeiten gesprochen, als du gar keine Wettkämpfe gefahren bist, einfach nur das Bobfahren gelernt hast, so gerade viel in jungen Jahren. Wann war so der Punkt, wo du für dich wirklich entschieden hast, okay, du gehst für den Bobsport all in, beziehungsweise wann war der Punkt, wo du vielleicht auch gemerkt hast, okay, es könnte wirklich funktionieren, bis ganz in die Weltspitze zu kommen?
Für mich war das eigentlich nie eine Frage. Also es war für mich von Anfang an klar, wenn ich das Ding jetzt anfange und lerne, dann ziehe ich das auch durch. Also irgendwie war von Anfang an auch klar, das Ziel ist sind die Olympischen Spiele, und ja, egal wie lange das jetzt dauert, wir machen das. Und der erste Punkt, wo das dann natürlich näher kam, war dann 2019, als wir eben uns erstmalig für den Weltcup qualifizieren konnten und dann im Januar 2020 das erste Mal unseren Weltcup hatten, weil ja, wenn man dann im Weltcup-Team ist, dann weiß man natürlich, okay, Olympia kommt näher. Man gehört zu den 3 Top-Teams und hat eine Chance auf einen Olympiaplatz. Da war das erste Mal, dass dann so klar war, okay, wir können es jetzt wirklich schaffen. Und ja, es gab eigentlich für mich nie diesen Moment, wo ich so richtig gezweifelt habe, boah, klappt das wohl oder mache ich das jetzt noch? Sondern für mich war von Anfang an klar, wenn ich das mache, dann all in.
Vor 2019, bevor quasi so für dich diese Tür aufgegangen ist, wie viele Jahre Vorarbeit hat das gebraucht, um an den Punkt zu kommen?
Ich habe 2015 angefangen, und es ist ja so, dass man im Bobfahren immer eigentlich eine Quereinsteigerin ist. Man kommt ja immer aus der Leichtathletik oder so, weil man erst mit 15 Jahren auch anfangen darf, Bob zu fahren, einfach weil es vorher zu gefährlich ist. Und ja, es gibt einige in Deutschland auch, die machen schon gleich lange wie ich, sage ich mal, Bobfahren und haben noch nie ein internationales Rennen gesehen. Also gibt es gerade auch bei den Männern, ist ja auch super viel Konkurrenz, sage ich mal, in Deutschland einfach. Und ja, das ist bei mir jetzt alles gut gelaufen. Also bis 2019 war es dann auch relativ schnell, dass es halt geklappt hat, muss ich schon auch sagen. Aber ich hätte auch noch ein paar Jahre mehr es sonst versucht. Also ja.
Was war für dich aus mentaler Perspektive die schwierigste Zeit, jetzt rückblickend, abgesehen vielleicht von dem, was wir im Intro schon mit der Phase in Altenberg und der Saison besprochen haben?
Genau, abgesehen von der Phase in Altenberg, boah, war es wahrscheinlich auch vielleicht so ein bisschen, was ich gerade angeschnitten hatte, so die Saison nach Olympia und dann vor allem auch so der Sommer danach dann so, weil da einfach alles irgendwie nicht so cool war, weil meine Anschieberin Debbie hatte sich ja dann eben verletzt gehabt, war die ganze Saison nicht dabei. Wir hatten dann sehr viele neue Bahnen. Ich war das erste Mal mit in Übersee, da kamen direkt 3 neue Bahnen auf mich zu. War auch alles sehr challenging. Da bin ich dann auch in Whistler auf der schnellsten Bahn der Welt gestürzt, hatte mir dann eine Rippe geprellt und so weiter, musste dann mit der geprellten Rippe weiterfahren. Das war schon auch eine harte Zeit und dann war die Saison, hat dann auch nochmal mit einem Sturz geendet. Also man merkt schon, man stürzt das ein oder andere Mal. In St. Moritz, was auch ein extrem schlimmer Sturz war, wo meine Anschieberin, mit der ich da gefahren bin, sich auch eine Verbrennung zugezogen hatte. Ich musste auch eine Hauttransplantation machen und so weiter. Ich hatte eine schwere Gehirnerschütterung auch. Und das war schon so eine Saison, die war einfach zäh. Also gerade nach den Olympischen Spielen stellt man sich so eine Saison vielleicht so vor, so ach, die geht jetzt leicht von der Hand und alles macht Spaß. Aber die Saison war irgendwie zäh. Die war trotzdem dann erfolgreich im Endeffekt, ja. Aber sie war schon zäh und dann gerade danach kam ja so ein bisschen dieses, boah, und jetzt? Dann hatte ich noch, ich bin ja auch Sportsoldatin bei der Bundeswehr, hatte dann direkt danach noch einen Bundeswehrlehrgang und ja, das hat dann auch so wenig Spaß in dem Moment gemacht, muss ich sagen. Das war auch so eine Phase, wo ich gesagt habe, so, ja, semi-spannend jetzt gerade alles. Aber ansonsten war es schon eher Altenberg das Allerprägendste, aber das würde ich so danach dann zählen, ja.
Gibt es gerade in solchen Phasen dann auch Momente, wo du irgendwie zu Hause sitzt und denkst, boah, ich würde es auch einfach gerne erstmal eine Zeit lang Pause machen?
Ich würde das nie so richtig, sag ich mal, aussprechen oder so. Es gibt schon manchmal Phasen, wo ich generell auch denke, es ist alles gerade vielleicht ein bisschen viel. Weil es hört ja nie auf. Irgendwas ist ja immer. Sei es jetzt, sag ich mal, wie ich gerade schon gesagt habe, Bundeswehrlehrgang, dann halt das normale Training, dann super viel drumherum. Dadurch, dass ich, sag ich mal, Teampilotin bin, habe ich ja auch noch eine eigene Firma, wo ich das alles mitmanagen muss. Dann steht hier noch ein Termin an, da. Es ist immer was zu tun. Die nächste Saison steht immer wieder direkt in den Startlöchern. Die nächsten Ziele sind quasi immer gesteckt. Und bei uns ist es ja auch so, man kann jetzt nicht sagen, ja, ich fahre jetzt die Saison vielleicht nur mal nur so 3-4 Rennen. Nee, man muss halt immer die ganze Weltcup-Saison fahren. Das sind dann halt immer die 16 Rennen und dann noch Weltmeisterschaften. Und manchmal denke ich mir schon, okay, ist alles gerade ein bisschen viel. So ein bisschen runterkommen wäre ganz gut, aber ja, der Raum dafür ist halt nicht so wirklich da. Aber ich würde es jetzt, man schafft es schon irgendwie. Man muss sich halt seine Zeiten nehmen, wo man auch dann runterkommen kann. Also das plane ich mir aber auch ganz aktiv und bewusst ein. Also oft dieser klassische Sonntag halt, das ist auch der einzige Tag, wo wir kein Training haben jetzt im Sommer. Da mache ich dann auch nur Sachen, die mir gut tun, komme runter und brauche auch mal wirklich Ruhe. Oder abends mache ich oft Spaziergänge einfach mal, um runterzukommen. Höre dann dabei auch entweder nur Musik oder gar nichts. Also bin da auch sonst nicht am Telefonieren, rede nicht oder sonst was. Das tut mir auch gut, um einfach runterzukommen. Und in der Saison muss man auch versuchen, sich Phasen einzubauen, wo man mal kurz regenerieren kann und runterkommen kann, weil sonst, ja, wird es irgendwann einfach viel.
Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Auch so einfach mal als Einblick von außen, weil von außen sieht es natürlich immer super fancy, sag ich mal, aus, so auch die Rennen auf der ganzen Welt und du bist super viel unterwegs und natürlich ist es ein super Privileg, so, das ist natürlich auch die Perspektive, aber auf der anderen Seite eben auch zu sehen, okay, was steckt eigentlich dahinter, natürlich auch wahrscheinlich die ganze Logistik, inwiefern bist du da eigentlich involviert, so dieses Schlitten von A nach B und das ganze Team und einmal quer um die Welt während der ganzen Weltcup-Saison?
Ja, das ist immer so das, was man dann auch gar nicht im Fernsehen sieht, aber im Endeffekt, wir fahren selber unsere Bobs von A nach B immer. Jedes Team hat seine eigenen Transporter, da laden wir die dann selber komplett ein, die Bobs, denn alles Material, was noch dazugehört, das heißt Kufen, Schleifsachen, Werkzeug, alles Mögliche, der Transporter ist immer rappelvoll und dann fahren wir von A nach B und dann sind es auch mal eben 12 Stunden nach La Plagne oder so. Das Einzige, wo wir halt nicht fahren, ist, wenn es nach Übersee geht, dann laden wir die Sachen in Kisten und dann werden die rübergeflogen, aber ansonsten hier in Europa fahren wir alles selber von A nach B und auch an der Bobbahn ist es so, dass wir unsere Bobs selber die ganze Zeit da rumtragen und selber die Kufen montieren, wir schleifen selber, wir polieren, also alles, was am Bob so ansteht, machen wir selber. Es gibt Mechaniker, aber es gibt, also die helfen uns jetzt nicht bei den alltäglichen Dingen, sondern nur, wenn jetzt wir irgendwelche Materialtests machen oder irgendwas kaputt gegangen ist oder so. Und wir haben auch, sag ich mal, wir sind immer so 3 Mechaniker haben wir für die ganze Nationalmannschaft dabei. Also es ist jetzt auch nicht so, dass da jeder seinen eigenen Mechaniker hat. Also es ist schon sehr viel mehr Arbeit, als man dann doch so sieht. Und deswegen ist so ein Bobtag auch immer extrem lang. Gerade wenn es noch nicht in den Weltcups ist, sondern wenn wir jetzt im November, werden wir 1 Monat lang Testfahrten machen und Trainingsfahrten machen. Und dann ist so ein Tag so, dass wir um 9 beginnt die erste Einheit, dann geht die vielleicht bis 12. Dann geht um 14 Uhr die zweite Bob-Einheit los, dann geht die vielleicht so bis 17 Uhr und dann geht man um 18 Uhr noch in den Kraftraum und ja, dann fällt man abends auch tot ins Bett, muss hoffentlich nicht in der Mittagspause noch in der Garage gewesen sein. Also das ist schon immer sehr lang so ein Tag beim Bobfahren und wenig fancy. Auch oft in der Saison ist es so, dass wenn wir im Ausland unterwegs sind, zum Beispiel in St. Moritz, da trainieren wir dann auch unsere Läufe und so in der Tiefgarage, weil da gibt's gar keine Tartanbahn. Das ist bei minus 18 Grad auch so semi-cool, aber so ist das halt, man gewöhnt sich dran.
Ist spannend. Du hast vorhin auch noch die Situation angesprochen, da will ich noch kurz drauf eingehen, aus der Nach-Olympiasaison, als du dann auch die paar Stürze hattest, unter anderem auch der Sturz, wo du gesagt hast, du hattest eine Gehirnerschütterung, deine Anschieberin, dann irgendwie auch eine Hauttransplantation. Inwiefern spielt für dich so als Pilotin auch natürlich so diese Verantwortung auf der einen Seite für deine Anschieberin mit rein, beziehungsweise auf der anderen Seite natürlich so ein Stück weit auch ein Faktor an Unkontrollierbarkeit für deine Wettkämpfe, die du, sag ich mal, ja auch irgendwie mit einkalkulieren kannst, weil am Ende kannst du natürlich die Leistung der anderen nicht beeinflussen. Wie ist da so dieses Zusammenspiel für dich?
Ja, das ist halt bei Bobfahren ganz extrem. Man braucht sehr viel Vertrauen. Also sowohl ich in meine Anschieberin brauche das Vertrauen, okay, die steht jetzt gleich da am Balken und ist 100% ready und gibt alles. Aber vor allem meine Anschieberinnen in mich brauchen ein Riesenvertrauen, weil ich als Pilotin ja lenk das Ding halt und bin dafür verantwortlich, ob wir, sag ich mal, gut und heile im Ziel ankommen und schnell oder ob wir halt stürzen. Das heißt, die müssen mir wirklich im wahrsten Sinne des Wortes blind vertrauen. Und deswegen ist auch die Teamchemie extrem wichtig, dass man sich da gut versteht und dass man nicht mit irgendwem einfach zusammenfährt, mit dem man eigentlich gar nichts zu tun haben möchte, sondern die Teamchemie ist einfach extrem wichtig, dass man sich auch außerhalb gut versteht, dass man gerne Zeit zusammen verbringt und dass man, ja, sag ich mal, gut harmoniert. Und ja, das ist zum Glück bei mir im Team immer so gewesen. Ich verstehe mich mit allen meinen Anschieberinnen gut. Das ist auch für mich, sag ich mal, essentiell. Und ja, vor allem mit meiner Stammanschieberin Debbie ist es halt nochmal ganz intensiv, die ja eine meiner besten Freundinnen ist und das macht es auch ganz besonders.
Hattest du Momente, wo du das Gefühl hattest, deine Anschieberinnen haben dir nicht vertraut?
Ja, ich hatte das in der vergangenen Saison tatsächlich einmal. Das war die Anschieberin, mit der ich in St. Moritz damals gestürzt bin, bei der, wo sie auch die Hauttransplantation machen musste. Und dann waren wir jetzt in der letzten Saison, das war dieses Jahr noch, 2024, waren wir wieder in St. Moritz und hatten dort den Zweierbob-Weltcup. Und das war eine emotionale Woche, weil ich auch das erste Mal halt wieder dort gefahren bin, dann nach dem Sturz im Zweier. Und sie auch. Und für sie war das natürlich noch extremer als für mich, würde ich sagen. Weil ich bin da hingefahren und wusste, okay, es war nicht gut letztes Mal, aber ich weiß genau, was jetzt zu tun ist. Und sie musste mir aber ja vertrauen, dass ich auch weiß, was jetzt zu tun ist. Also sie ist auch mit dem schlechten Gefühl aus der letzten Saison angereist, aber hat es nicht selber in der Hand. sondern muss mir komplett vertrauen. Und da hat sie auch mir, und das schätze ich auch ganz ehrlich gesagt, dass es ihr gerade nicht so leicht fällt, da jetzt mit mir zu fahren, also nicht mit mir speziell, sondern generell einfach dort zu fahren, dass sie mir vertraut und so, aber es ist einfach für sie auch schwierig. Und ja, dann war auch bis kurz vorm Rennen gar nicht klar, ob wir dann das Rennen zusammenfahren und so. Aber es hat zum Glück, hat sie sich dann dafür entschieden, mitzufahren. Da hatte der Bundestrainer auch gesagt, dass er glaubt, dass es für uns beide sehr wichtig ist, dass wir jetzt hier zusammen fahren. Haben das dann zum Glück durchgezogen und tatsächlich dann auch den Weltcup gewinnen können.
Und inwiefern ist es gerade so da auf der Ebene auch super wichtig, wirklich so eine zwischenmenschliche Beziehung zu entwickeln, in der ihr euch, sag ich mal, irgendwie auch ganz brutal ehrlich die Wahrheit sagen könnt und da nicht irgendwie mit Meinungen, Emotionen, Gedanken zurückhaltet?
Das ist extrem wichtig, weil das ist ja, wie eben schon gesagt, die einzige Situation auch, wo ich mal das Gefühl hatte, okay, da vertraut mir meine Anschieberin jetzt vielleicht nicht zu 100%, und aber auch berechtigterweise. Und da muss man da aber auch drüber sprechen können. So, also sie, ich finde es super, dass sie das nicht in sich hineingefressen hat, sondern das, sage ich mal, angesprochen hat, weil dadurch macht's auch nichts besser, weil ich merke das ja trotzdem. Ich merke das trotzdem, wenn sie da nervös ist und so weiter am Start. Und dann gibt mir das auch ein ungutes Gefühl. Und deswegen war das extrem wichtig, dass wir darüber geredet haben und ich ihr auch nochmal gesagt habe, hey, ich verstehe das vollkommen, aber ich weiß, was zu tun ist. Ich garantiere dir, wir kriegen das hin. Und also eine hundertprozentige Garantie gibt's nie, aber ich bin mir so sicher, dass das wird klappen. Und wir haben uns dann auch quasi da gegenseitig dann bestärkt. Und dann war das Vertrauen danach natürlich auch nochmal deutlich größer, auch vor allem für alle folgenden Bahnen und Sachen, die dann kamen. Und auch in der Woche war ich dann froh, dass wir darüber geredet hatten, weil dann das Vertrauen dann ja wieder da war. Und das ist auch extrem wichtig, weil, wie gesagt, es gibt nichts Schlimmeres eigentlich, wenn man am Start steht und sich so denkt, boah, die da hinten hat ja jetzt vielleicht Angst und was mache ich jetzt und so. Und sie denkt sich hinten, boah, sie vorne weiß gar nicht, was los ist und so. Deswegen ist da eine offene Kommunikation und eine ehrliche Kommunikation extrem wichtig und wertvoll.
Jetzt hast du ja dann quasi auch so diesen Kontrast zum Monobob, wo es nur um dich geht. Was überwiegt da für dich so diese, ich sag mal, ein Stück weit Erleichterung, dass diese Verantwortung für die zweite Person halt nicht da ist? Oder ein Stück weit, sag ich mal, dieser Verlust der zusätzlichen Motivation oder zusätzlichen Woman Power sozusagen in dem Fall, die dich dann auch nochmal mit pusht?
Also es ist definitiv so, dass ich weniger Verantwortungsbewusstsein im Monobob habe. Also das geht mir deutlich leichter von der Hand, auch wenn ich mich an einem Tag nicht so mental fit fühle, weil ich irgendwie müde bin oder so, dann denke ich mir, dann fahre ich jetzt Mono, das ist dann auch egal, weil man halt nicht die Verantwortung für eine weitere Person trifft. Aber ich habe viel mehr Spaß an Zweierbobfahren, eben weil es als Team ist, weil man zusammen Ziele erreichen kann, man geht zusammen durch Höhen und Tiefen und das ist einfach extrem schön und macht mir persönlich super viel Spaß. Klar, Monobob hat dann auch seinen Reiz, aber wie gesagt, im Zweier, das ist schon so meine Lieblingsdisziplin, muss ich sagen.
Ohne dass du jetzt konkret schon irgendwie darüber gesprochen hast oder das als Ziel vielleicht ausgegeben hast, aber was glaubst du, brauchst du oder darfst du vielleicht in den nächsten anderthalb Jahren roundabout noch entwickeln, um deinen Titel bei Olympia 2026 verteidigen zu können?
Ja, also, ja, was brauchst du dazu? Auf jeden Fall eine gewisse Portion Selbstvertrauen, weil man denkt das vielleicht nicht so, aber man selber stellt es dann doch öfter auch mal in Frage, ob dann jetzt alles so klappen wird. Das sieht von außen immer so aus, so, ach, einfach. Sie ist ja so erfolgreich, dann wird sie auch schon selber glauben, dass sie wieder erfolgreich sein wird, aber das ist dann auch nicht so. Man, gerade als Leistungssportlerin auf dem Niveau, hinterfragt man dann ganz oft Kleinigkeiten. Wenn Kleinigkeiten schief gehen, dann ist man plötzlich total unsicher. Das muss auf jeden Fall gefestigt sein. Also da bin ich aber auch auf einem sehr guten Weg, würde ich sagen. Denn gerade fahrerisch habe ich mich in den letzten Jahren nochmal extrem weiterentwickelt und bin mir da auch sehr sicher, dass ich fahrerisch mittlerweile eine Menge drauf habe, auch im Vergleich zur Konkurrenz. Und ja, ich muss aber auf jeden Fall athletisch auch noch einen Sprung weitermachen. Aber da bin ich mir auch sicher, dass das kommen wird. Denn die Konkurrenz schläft ja auch nicht. Und ansonsten muss man einfach Ja, ich würde sagen, 2022 hatten wir beide, Debbie und ich, ein sehr, sehr gutes mentales, mentalen State, sag ich mal, und den müssen wir einfach wieder erreichen. Wir dürfen uns nicht von außen beeindrucken lassen, von allen Umständen, die dann sein werden, von den Erwartungen, die sein werden, sondern wir müssen einfach bei uns bleiben und unser Ding machen. Im besten Falle ist hoffentlich Debbie dann dabei. Ich will mich nicht zu sehr darauf einstellen. Natürlich kann immer vorher was passieren, aber ich bin mir sicher, dass das dann gut klappen wird.
Ich glaube, jeder kann sich voll auch in die Situation reinversetzen mit diesen Kleinigkeiten, von denen du eben gesprochen hast, die dann irgendwie so ein bisschen plötzlich das große Ganze ein Stück weit in Frage stellen oder irgendwie gefühlt so ein bisschen das Fundament zum Wanken bringen. Was hast du bisher für dich vielleicht gelernt oder was hilft dir in solchen Situationen am meisten, um da möglichst schnell wieder rauszukommen?
Also man muss das Ganze auch auf jeden Fall in Relation setzen. Also wenn es jetzt zum Beispiel Kleinigkeiten sind, wie jetzt zum Beispiel, was ich auch angesprochen hatte, wir sind Vize-Weltmeisterin geworden mit 400. Ja, da brauche ich jetzt nicht hinterfragen, monatelang, an was es denn gelegen haben könnte, warum und ob wir jetzt nicht gut genug sind, um weiterhin zu gewinnen und so weiter und so fort. Das ist einfach Quatsch. Das sind einfach 400 auf 4 Läufe. Das muss man ja auch mal sich überlegen. Keine Ahnung, an was es gelegen hat, aber da braucht man jetzt nicht großartig anfangen, alles zu hinterfragen. Das sind so Kleinigkeiten, das ist einfach nur eigentlich Zeit- und Energieverschwendung. Man muss die Sachen, die dann passieren, manchmal auch so einfach hinnehmen und auch die Niederlagen, die dann kommen, einfach hinnehmen und sie nehmen und als Ansporn sehen, zu wachsen daran und sich weiterzuentwickeln. Und es wird immer mal kommen, dass irgendwas was ist, was nicht so gut klappt, aber das ist auch eigentlich, sollte man nur dankbar dafür sein, weil alles, was jetzt dann vor den Olympischen Spielen kommt, vor dem größten Wettkampf, kann man als Lernprozess mitnehmen und lässt einen ja immer besser werden. Und das ist eigentlich so das, man muss es in Relation setzen, die kleinen Sachen, wegen denen man dann anfängt zu zweifeln und sehen, was man denn alles für gute Qualitäten mitbringt und sich halt auch nochmal seinen Qualitäten, Ressourcen und auch bisherigen Erfolgen bewusst werden, dass man da nicht so ins Überlegen und ins Nachdenken kommt, das hilft dann halt wenig, nämlich.
Wenn du für dich jetzt mal so zurückschaust auf die letzten Jahre mit all den Erfolgen, was würdest du sagen, war so in deiner persönlichen Entwicklung die wichtigste Veränderung und die wichtigste Transformation, die du durchmachen durftest?
Ich glaube, dass man darf sich nicht zu sehr auf Ziele versteifen. Das ist halt ganz wichtig. Also man muss Ziele haben und so weiter. Aber man muss auch den Prozess des Ganzen einfach wertschätzen und wahrnehmen und sehen, wo man sich hinentwickelt. Das ist ganz wichtig. Und man muss auch, man lernt auch einfach in diesem Teamgefüge besser zusammenzuarbeiten. Sei es mit den Anschieberinnen vor allem natürlich auch, aber auch mit den Trainern und man lernt da einfach immer mehr, sich aufeinander abzustimmen, wer braucht wann was und auch mit den Trainern, die Kommunikation ist ja auch immer extrem wichtig. Unsere Bahntrainer, die erklären uns ja, wo wir langfahren müssen, da findet man auch irgendwie irgendwann nach einer Zeit auf so eine Wellenlänge, auf ein gemeinsames Verständnis und ich glaube, das ist es eigentlich. Also es gibt jetzt gar nicht so dieses eine Ding, sondern es gibt so viele Faktoren, die einen in der Zeit haben reifer werden lassen, die Dinge haben anders sehen lassen, die dann dazu führen am Ende des Tages, dass man die Erfolge so mitnehmen kann. Aber für mich ist es auch, früher war ich immer sehr perfektionistisch auch insgesamt, auch in der Schule schon und bei Kleinigkeiten. Das war ich am Anfang beim Bobfahren auch. Und man muss ja auch in gewissermaßen perfektionistisch sein in der Bahn, aber man darf es halt auch nicht übertreiben. Und das habe ich auch gelernt. Und da bin ich komplett von weggekommen, auch beim Material vorbereiten. Wenn da ein kleiner Kratzer noch in der Kufe drin ist, der jetzt gerade nicht gut rausgeht, mein Gott, dann bleibt er drin. Das wird jetzt schon nicht eine Zehntel ausmachen in der Bahn, weil man darf sich da nicht jedes Mal von so Kleinigkeiten die Energie rauben lassen. Also man muss ein Stück weit weg von diesem Perfektionismus und dann geht es einem auch einfach leichter von der Hand.
Right. Ich habe noch zwei Fragen für dich, Laura. Das eine, so ein bisschen off-topic fast von dem, worüber wir jetzt gesprochen haben. Für all diejenigen, die ein bisschen so in der Bob-Szene irgendwie drin sind, wissen, dass es gerade ja noch so ein paar Unsicherheiten gibt bezüglich der Bahn für die Olympischen Spiele 2026. Was sind deine Gedanken dazu, wenn du jetzt vielleicht auch noch nicht wirklich absehen kannst, was eigentlich die Olympiabahn sein wird?
Ja, das war ja letztes Jahr vor allem so ein großes Thema, als es dann hieß, okay, Cortina wird gar nicht gebaut, ihr werdet Eagles oder so fahren, aber mal gucken wo. Das war extrem, das war eine ja schockierende Nachricht, sag ich mal, weil Olympische Spiele sind das Größte natürlich für einen Athleten. Und das lebt einfach von dem olympischen Flair, von dem olympischen Gedanken, von dem Miteinander. Und das wäre ja genau das, was uns genommen werden würde. Wenn wir jetzt als Bobfahrer mit Skeleton und Rodeln zusammen ausgelagert werden würden nach Eagles oder so, ja, dann wäre das einfach für uns wie eine weitere Weltmeisterschaft oder so. Es wären aber keine Olympischen Spiele für uns in dem Sinne. Und das war extrem schade, als das zur Debatte stand. Jetzt wurde ja wieder gesagt dieses Jahr, dass Cortina doch die Bahn baut. Und sie haben wohl auch schon angefangen. Es ist, glaube ich, noch nicht ganz so weit. Aber ich bin da jetzt eigentlich relativ zuversichtlich, dass es doch in Cortina stattfinden wird. Wir wissen noch nicht, wann die Bahn fertig wird, ob sie es jetzt schon also im März schaffen, was gerade angepeilt wird, oder ob es wirklich erst nächstes Jahr im Oktober sein wird. Aber das wäre dann für alle gleich und das wäre auch beides fein für mich, solange es in Cortina stattfindet. Das wäre für mich einfach, oder für uns alle einfach super schön, wenn wir nicht ausgelagert werden würden, sondern wenn wir in Cortina überhaupt fahren könnten.
Okay, alright. Wir haben eine Tradition hier im Podcast, und zwar, dass immer der letzte Interviewgast eine letzte Frage da lässt für den nächsten Interviewgast. Das heißt, du kannst dann sozusagen nach dem Interview auch nochmal in dich gehen und überlegen, was du für eine Frage weitergeben willst. Aber erstmal darfst du auf die Frage vom letzten Mal antworten, und die ist relativ simpel, vielleicht relativ simpel, je nachdem. Wer ist die Person, die den meisten Einfluss auf deine sportliche Karriere hatte?
Ich würde sagen, ich könnte jetzt, also es ist jetzt sehr schwierig. Mir fallen da direkt nämlich so drei verschiedene, sag ich mal, ein. Also zum einen nämlich meine Eltern, ganz klar, weil ohne meine Eltern hätte ich gar nicht die Möglichkeit gehabt, diesen Sport auszuüben. Ich habe den ja angefangen, als ich noch unter 18 war und hatte da dementsprechend noch keinen Führerschein und musste aber immer nach Winterberg zu den Trainingseinheiten und da irgendwie Bob fahren lernen und habe ja gar nicht in Winterberg gewohnt. Ich habe ja in der Nähe von Dortmund, also in Unna, gewohnt und das war ja anderthalb Stunden Fahrt immer und da weiß ich noch, dienstagsabends hat mein Papa mich ganz oft nach der Arbeit und nach der Schule bei mir dann dahin gefahren, dann hat er mir da geholfen, dann sind wir wieder zurück, dann meine Mutter hat nebenher auch immer alles organisiert und so weiter und es ist auch heute noch so, dass meine Eltern super supportive sind, die kommen fast zu jedem Rennen an der Bahn, die sind eigentlich immer da, Mama organisiert ganz viel, wenn ich frage, und kannst du noch mal das wegschicken für mich, kannst du das noch mal machen und dies, vor allem, wenn wir in der Saison unterwegs sind und also ohne meine Eltern hätte ich es gar nicht anfangen können und hätte ich es auch gar nicht machen können, sage ich mal, und vor allem hätte ich dann nicht diese Unterstützung die ganze Zeit gehabt, was einfach enorm viel wert ist. Und dann auf jeden Fall ist ein ganz großer Faktor natürlich auch Debbie, muss ich auch ganz klar sagen. Mit ihr, sie ist einfach nicht nur die schnellste Anschieberin Deutschlands, sondern auch die tollste. Also das ist schon enorm wichtiger Faktor für mich, weil wir sehr, sehr gut harmonieren und das macht so viel Spaß zusammen. Deswegen ist sie auch ein Riesenfaktor, natürlich auf der einen Seite, weil sie die Leistung mitbringt, aber auch das Menschliche. Und als letzte Person vielleicht noch, kann ich sogar auch noch unseren Bundestrainer nennen, René Spies, der wirklich, also ich könnte mir keinen besseren Bundestrainer eigentlich vorstellen, der hatte von Anfang an, hatte mein allererstes Anschubtraining damals bei ihm, als ich das erste Mal in Winterberg das ausprobiert habe und der hat von Anfang an eigentlich an mich geglaubt und ist auch jetzt einfach ein super empathischer, auch strenger, aber empathischer Bundestrainer. Streng natürlich nur in gewissem Maße, so wie es sein muss. Und da kann ich mich auch immer drauf verlassen. Und das macht das Ganze schon sehr angenehm, weil er auch sehr viel Wissen mitbringt, natürlich schon sehr viele Erfolge eingefahren hat und meiner Meinung nach für den Verband immer gute Entscheidungen trifft, was einfach auch extrem wichtig ist.
Alright, dann haben wir ja noch ein bisschen Liebe verteilt zum Abschluss des Podcasts. Sehr gut. Danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, Laura. Danke dir für deine Offenheit und natürlich alles, alles Gute für deine weitere Journey. Schön, dass du da warst.
Dankeschön, hat sehr viel Spaß gemacht.
Bevor du hier rausgehst aus dem Podcast, habe ich noch eine Bitte an dich. Wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du den Podcast hier feierst, dann lass uns super gerne eine ehrliche Rezension da, gib uns eine Bewertung bei Spotify, bei Apple. Denn am Ende lebt dieser Podcast vor allem davon, dass wir mehr Abonnenten haben, dass wir mehr Reichweite bekommen, weil so ehrlich muss man sein in der heutigen Zeit, ist das einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und wenn es dir auch wichtig ist, dass wir in Zukunft immer geilere, immer bessere Gäste aufs Mikro holen können, dann ist das Beste, wie du uns unterstützen kannst, indem du einfach hier den Podcast abonnierst und eine Bewertung da lässt. Und dann bin ich dir mega dankbar für deinen Support. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder am Start bist.